Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich gerne noch ein kurzes Erlebnis aus der letzten Woche erzählen. Ich habe Kontakt mit der Schule aufgenommen, um dort ein bisschen Werbung für das Musical zu machen. Ich hatte gefragt, ob wir vielleicht Plakate aufhängen dürfen und ob es irgendwie möglich wäre, dass wir vielleicht mal für ein paar Minuten in der Pausenhalle das Video zeigen dürfen, was wir vor ein paar Wochen auch hier gesehen haben. Und jetzt habe ich gestern mit der Schulleitung telefoniert und ich mache es jetzt kurz. Es gab noch andere Gespräche mit anderen Lehrern. Die Schule hat uns letztendlich eingeladen, 28 Schulklassen da durchzuführen. Und zwar nicht in der Pausenhalle nebenbei, sondern die werden vom Unterricht freigestellt, damit die kommen können und sich das Video angucken können und damit wir sie einladen können, zu dem Musical zu kommen. Darüber bin ich Gott sehr dankbar, weil ich hätte das vorher überhaupt nicht für möglich gehalten, dass wir in die Schule reinkommen dürfen. Und umso schöner ist, dass die Schule das von sich aus angeboten hat und gesagt hat, kommt und macht das. Also da bin ich sehr gespannt, wie viele Jugendliche aus der Schule, wie viele Schüler sich dann einladen lassen und in die Stadthalle kommen. Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar für. Kommen wir nun zur Predigt. Wir schreiben das Jahr 1849. Hudson Taylor ist 17 Jahre alt und er ist in einer typischen Phase der Auflehnung gegenüber seinen Eltern. Seine Eltern sind gerade unterwegs und Hudson Taylor blättert lustlos in irgendwelchen Unterlagen und Büchern von dem Vater. Er weiß, mit dem Glauben seiner Eltern hat er nichts mehr zu tun. Er hat versucht, so zu leben, wie man als Christ leben soll, aber es hat nicht funktioniert. Der Kinderglaube, den Hudson Taylor mal hatte, der trägt ihn nicht mehr und er fühlt sich betrogen. Er fühlt sich betrogen von seinen Eltern, weil er sagt, der Glaube, der funktioniert nicht. Durch seine Freunde wird er mitgezogen und er verwirft den Glauben seiner Eltern und will damit nichts mehr zu tun haben. Zur gleichen Zeit fühlt sich die Mutter von Hudson Taylor mehrere hundert Kilometer auf einer Reise dazu gedrängt, für ihren Sohn zu beten, dass er zum Glauben kommt. Und sie betet so lange, bis sie die Gewissheit hat, dass Hudson Taylor eine Entscheidung für Gott treffen wird. Wieder zurück zu seiner Heimat. Hudson Taylor hat Langeweile, er stöbert in irgendwelchen Büchern herum und stößt dabei auf den Satz, Christus hat alles vollbracht. Und er beginnt zu überlegen, was das bedeuten könnte. In seiner Erinnerung arbeiten die Gedanken, die er als Kind gehört hat, alles das, was er jahrelang gehört hat, was ihn begleitet hat. Und plötzlich erweckt Gott diese Gedanken wieder zum Leben. Und am Ende der Überlegung steht Hudson Taylors Bekehrung. Als seine Mutter zwei Wochen später nach Hause kommt, will Hudson ihr erzählen, was passiert ist. 1849, da hat man noch kein Telefon gehabt und konnte nicht mal eben anrufen. Aber die Antwort der Mutter ist nur, Hudson, ich weiß genau, was passiert ist. Seit zwei Wochen warte ich darauf, was du mir erzählen möchtest, weil sie von Gott wusste, dass ihr Sohn sich entscheiden wird. Hudson Taylor ist nach seiner Bekehrung ein völlig neuer Mensch. Von nun an kennt er keine Langeweile mehr. Die Rebellion gegenüber seinen Eltern ist vorbei. Und in seinem Herzen brennt ein Feuer für seinen Heiland, der alles für ihn vollbracht hat. Hudson ist voller Freude und von nun an möchte er sich mit seinem ganzen Leben Jesus ganz zur Verfügung stellen. Er will im Glauben kämpfen und siegen. Später schreibt Hudson Taylor über diese Zeit, ich bat Gott, mir ein Werk anzuvertrauen, das ich aus Dankbarkeit für ihn tun dürfe. Einerlei, ob es schwierig, gewöhnlich oder demütigend sei. Ich bot mich ganz dar und stellte mich vor seinen Altar. Noch wusste ich nicht, für welches Werk Gott mich ausersehen hatte, aber ein Gefühl, dass ich nicht mehr mir selber gehörte, bemächtigte sich meiner und verließ mich nie mehr. Vier Jahre später, mit 21 Jahren, hat Hudson Taylor seine Heimat England verlassen und ging als Missionar nach China und baute dort bis 1915 ein Missionswerk mit vielen Gemeinden, 372 Schulen und 11 Krankenhäusern auf. Ich finde das faszinierend, was Hudson Taylor mit Gott erlebt hat. Welchen Plan Gott für das Leben von Hudson Taylor hatte. Und mir hat sich unweigerlich die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich mit dem Plan Gottes für mein Leben aus? Hat Gott für mein Leben auch so einen Plan? Was hat Gott mit mir vor? Was hat Gott mit dir vor? Was hat Jesus mit meinem Leben vor? Am liebsten wäre es uns doch, wenn wir von Gott jetzt so ein Schild gezeigt bekommen, wo genau draufsteht, was wir als nächstes tun sollen, welche Entscheidung wir treffen sollen, wo er sagt, da geht's lang, da ist das nächste Ziel, ganz detailliert, wie so ein Fahrplan. Tu dies, dann wirst du das erreichen, danach machst du das, in 5 Jahren hast du das erreicht. Manchmal wünschen wir uns das doch, oder? So ein Schild von Gott zu bekommen, wo das so genau draufsteht. Wer von euch hat denn schon mal so ein Schild von Gott bekommen, das so aus dem Himmel runterkommt, wo das so draufsteht? Ich glaube, fast keiner. Zumindest nicht in Form eines Schildes. Ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Auf der einen Seite möchten wir Gottes Willen für unser Leben kennen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal weiterdenken, so ein Schild und so einen genauen Fahrplan möchten wir doch gar nicht haben. Wenn wir den nämlich hätten, dann wären wir nur noch sowieso Marionetten in Gottes Hand. Wir würden ja nur noch das tun, was Gott bestimmt. Wir könnten gar nicht mehr selber entscheiden. Ohne eigenen Willen. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was Gott uns Menschen gegeben hat. Den eigenen Willen. Der freie Wille. Wir können also selber entscheiden, was wir machen. Gott zwingt uns nicht. Er hat zwar einen Plan für unser Leben, er hat einen Plan für mein Leben, er hat einen Plan für dein Leben, aber er zwingt dich nicht da rein. Er sagt nicht, das musst du machen, sondern das plane ich für dich und du kannst das machen. Jetzt stellen wir uns vielleicht die Frage, naja, wenn ich das alles selber entscheiden kann, dann kann ich ja letztlich Gottes Willen gar nicht wissen. Dann bin ich ja, dann stehe ich da rum und weiß gar nicht richtig, was Gott will. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass Gott uns seinen Willen zeigt und ich glaube, dass Gott viele Gedanken für mein Leben hat, aber er lässt mir die Entscheidung. Und er sagt im Prinzip, ich habe dir deinen Verstand gegeben, fang an zu überlegen, fang an für deine Zukunft zu planen, nutze das, was ich dir gegeben habe an Fähigkeiten, aber sei dafür immer offen für meinen Willen, für Gottes Willen. Das sagt Gott mir. Alles, was du planst, sei dafür offen, dass ich in dein Leben hineinspreche, dass ich dir etwas sage. Ich glaube, wenn wir über Gottes Willen nachdenken, dann müssen wir diesen Willen mit 2 Punkten auseinanderhalten. Auf der einen Seite geht es um Gottes generellen Willen, der für alle Menschen gilt. Und auf der anderen Seite Gottes Wille, der speziell für mich gilt und der für jeden Menschen anders sein kann. Über Gottes generellen Willen können wir sagen, dass wir den ja in den Geboten, in der Bibel finden. Gott hat uns Gebote gegeben, da steht drin, was wir machen sollen. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, aber die Gebote von Gott, die schränken mich ja ganz schön ein. Ich darf das nicht tun, ich darf das nicht tun. Ich glaube, dann hast du ein falsches Gottesbild. Denn Gott hat die Gebote nicht gegeben, um uns einzuschränken, sondern letztendlich, um uns zu schützen. Weil Gott weiß, was für unser Leben gut ist. Fang mal an, darüber nachzudenken, dass Gott das Beste für dich möchte. Dass Gott dir nicht eine Situation gibt, weil er gemein ist, weil er sadistisch ist, weil er Freude daran hat, dass es dir nicht gut geht, sondern dass Gott eigentlich möchte, dass es uns gut geht. Dass Gott eigentlich möchte, dass wir gute Dinge mit ihm erleben. Das passiert leider nicht immer. Aber Gott möchte das. Gott möchte, dass du ein gutes und ein letztendlich auch erfülltes, ein glückliches Leben hast. Er weiß zum Beispiel, dass du glücklich bist, wenn dir nichts gestohlen wird. Er weiß, dass es für dich gut ist, dass deine Sexualität in einer Partnerschaft zwischen Mann und Frau in der Ehe ausgelebt wird. Gott weiß, dass du glücklich bist, wenn dir keiner deinen Partner wegnimmt. Gott weiß, dass du glücklich bist, wenn du mit anderen Menschen im Frieden lebst. Ja, also Gott versucht uns mit diesen Geboten zu schützen, unser Leben gut zu gestalten. Und Gott weiß, was für unser Leben gut ist, und eben weil er uns lieb hat, gibt er uns Regeln und Hinweise, damit unser Leben funktioniert. An verschiedenen Stellen der Bibel können wir nachlesen, was Gott eigentlich über seinen Willen sagt. Was ist Gottes genereller Wille für alle Menschen? Da möchte ich gerne aus Römer 12 den Vers 2 vorlesen. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Gott möchte, dass Menschen Gutes tun. Es geht nicht darum, mit der breiten Masse mitzuschwimmen und zu sagen, naja, das machen doch alle, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich möchte den einzelnen Menschen verändern. Ich möchte das Denken und den Verstand des Menschen verändern, dass er etwas Gutes tut. Luther hat diese Verse übersetzt und sagt, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist erstmal ganz allgemein Gottes Wille für alle Menschen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 heißt es, denn das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Heiligung ist, glaube ich, ein sehr merkwürdiges Wort, was wir heutzutage gar nicht mehr gebrauchen. Und auf der einen Seite geschieht Heiligung durch Gott. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 bis 24. Das heißt, dass Gott uns so verändert, dass wir ein Leben führen, wie es ihm gefällt und wie es für uns gut ist. Aber gleichzeitig, beim Thema Heiligung, sind wir selber auch dafür verantwortlich, uns zu heiligen. Das können wir in Josua 3, Vers 5 und Jakobus 4, Vers 8 nachlesen. Wir sollen uns also darum bemühen, ein Leben zu führen, das Gottes Willen entspricht. Und uns so heiligen, wir sollen so Gott ähnlicher werden. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18 schreibt Paulus, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Die Stelle bezieht sich jetzt wahrscheinlich beim ersten Lesen erstmal auf Christen, weil da steht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott. Aber ich glaube, es ist letztendlich sogar Gottes Wille für alle Menschen, dass alle Menschen ihn als Gott erkennen und ihm danken für das, was sie bekommen haben. Also dieser Punkt, nächste Punkt in Gottes Willen ist das Gebet. Gott möchte von Menschen angebetet werden. Er möchte, dass Menschen Jesus Christus anerkennen und er möchte, dass Menschen ihm und Jesus Christus für die Rettung danken. In 1. Petrus 2, Vers 15 bis 17 heißt es dann, denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Also Gott möchte, dass wir anderen Menschen generell mit Achtung begegnen. Jeder Mensch soll jedem anderen Menschen mit Achtung begegnen. Wir sollen Menschen in unserer Gemeinde, die Glaubensgeschwister, lieb haben und wir sollen Gott lieben. Und in so einem Nebensatz dann noch, achtet den Kaiser. Wir sollen also auch unsere Regierung achten. Es ist auch Gottes Wille, dass wir die Regierung achten. Ich mache weiter in Johannes 3, Vers 16, wo auch noch Gottes allgemeiner Wille für die Menschen steht. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache in Gottes Willen. Gott möchte, dass kein Mensch auf dieser Welt verloren geht. Er möchte, dass Menschen die Ewigkeit eines Tages mal bei ihm verbringen werden. Aber dazu ist ein bewusstes Hinwenden zu ihm nötig. Gott liebt zwar jeden Menschen, dennoch geht der Weg zu Gott nur über den Glauben an Jesus Christus. Wenn jemand diesen Weg nicht geht, wenn er sagt, mit Jesus möchte ich nichts zu tun haben, dann ist alle Liebe, die Gott für uns hat, letztendlich nutzlos, denn der Weg dieser Menschen führt in die ewige Trennung von Gott in die Hölle. Ich versuche mal den allgemeinen Willen Gottes zusammenzufassen. Gott sagt, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Finde ich, ist ein guter Wille. Ja? Wenn Gott sagt, ich möchte nicht, dass Menschen verloren gehen, ich möchte, dass Menschen gerettet werden. Das zweite ist, Gott möchte das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Stellen wir uns unsere Welt mal so vor. Wenn jeder Mensch so leben würde, wie Gott sich das wünscht. Gott möchte, dass wir uns verändern, dass wir ihm ähnlicher werden. Gott möchte Freude und Dankbarkeit. Und Gott möchte, dass Menschen ihn lieben und dass Menschen sich untereinander lieben. Soweit erstmal zu dem Thema allgemeiner Wille Gottes. Ich glaube, man könnte noch sehr viel mehr dazu erzählen. Aber ich möchte nun in einen Bereich kommen, wo es etwas spannender wird. Denn da geht es um den Willen Gottes in meinem persönlichen Leben. Wie sieht dein Projekt Leben aus? Wo wirst du in 5 Jahren sein? Wo wirst du in 10 Jahren sein? Wo geht deine Reise mal hin? Was wirst du machen? Ich werde gleich ein paar Punkte herausgreifen, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, aber die sicherlich nicht vollständig sind, dass man sagen kann, das sind die wichtigen Punkte im Leben. Es gibt viel, viel mehr Entscheidungen, aber das sind sehr große Entscheidungen, die wir da treffen. Deswegen habe ich die mal exemplarisch herausgegriffen. Vielleicht überlegst du dir, naja, ich habe jetzt ja schon viele Jahre als Christ gelebt und Gott hat mich einen bestimmten Weg geführt. Gott hat mich an einen bestimmten Punkt gebracht. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, am Ende dieses Weges angekommen. Eigentlich habe ich das erreicht, was Gott mit meinem Leben machen möchte. Du hast dein Leben auf eine ganz bestimmte Art und Weise eingerichtet und bist ganz zufrieden damit, wie du lebst und wie du als Christ lebst. Schließlich bist du ja viele Jahre auf diesem Weg unterwegs gewesen und hast diesen Weg aufgebaut. Aber ich möchte dir sagen, Gott möchte dich auch gebrauchen, auch wenn du schon älter bist. Ich glaube, dass es bei Gott sowas wie eine Rente eigentlich nicht gibt, dass man irgendwann in Ruhestand geht und sagt, ach mit, ich habe jetzt 50 Jahre lang für Gott gearbeitet, ab jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich glaube, Gott möchte dich weiterhin gebrauchen. Vielleicht nicht mehr so wie früher, vielleicht in einem anderen Umfeld, aber er möchte dich gebrauchen, dass du weiterhin sein Botschafter bist. Mose wurde mit 80 Jahren zum Führer des Volkes Israel. Ein Bekannter von mir ist mit über 70 Jahren in die Mission nach Tansania gegangen. Noah wurde mit 120 Jahren berufen. Gottes Weg mit Menschen ist nicht zu Ende, nur weil sie älter werden oder ein bestimmtes Alter erreicht haben. Wenn wir aber nach Gottes Willen fragen, dann müssen wir uns, glaube ich, fragen, ob wir wirklich bereit sind, das zu tun, was Gott von uns möchte. Wärst du bereit, nach Afrika in die Mission zu gehen, wenn Gott dir jetzt sagt, ich möchte, dass du nach Afrika gehst? Oder in die Mission nach Wächtersbach? Dass er sagt, ich möchte, dass du in Wächtersbach oder in deinem Heimatort Menschen für mich erreicht? Ich habe das gerade schon gesagt. Ich denke, es gibt drei wesentliche Entscheidungen im Leben, die jeder Mensch irgendwo treffen muss. Und an diesen Sachen möchte ich das mal exemplarisch darstellen, wie wir Gottes Willen erkennen können und was die Bibel auch dazu sagt. Ich glaube, dass an vielen Entscheidungen auch hängt, ob unser Leben letztendlich gelingt oder ob wir irgendwann vielleicht vor einem Scherbenhaufen stehen und alle Träume mit einem Schlag sich in nichts auflösen. Die erste Entscheidung, die jeder Mensch treffen muss, ist die Entscheidung Gott. Lebst du mit Gott oder versuchst du so zu leben, wie er es möchte? Oder ist das egal und du lebst einfach mal irgendwie? Ich glaube, die Grundfrage für Gottes Willen in meinem persönlichen Leben ist die Frage nach Gottes generellen Willen für alle Menschen. Wenn ich Gott ablehne, dann brauche ich auch nicht danach fragen, ob Gott einen Plan für mein Leben hat. Und ich glaube, die Frage nach Gott geht dabei viel weiter als das, was wir jetzt im Moment sehen. Es ist nicht nur die Entscheidung, wie ich hier auf dieser Erde lebe, sondern es ist auch die Entscheidung, wie ich meine Ewigkeit verbringe. Was passiert mit mir, nachdem ich gestorben bin? Werde ich dann bei Gott sein oder eben nicht? Ich glaube, mit diesem Blick, was nach unserem Leben passiert, kriegt unser Leben eine ganz neue Perspektive. Da werden manche Sachen ganz unwichtig und manche andere Sachen werden plötzlich sehr wichtig. Wenn du dir zum Beispiel mal die Zeit nimmst, verschiedene Religionen zu vergleichen, wirst du schnell feststellen, dass Religionen sehr unterschiedlich sind und an sehr unterschiedliche Götter glauben. Ich habe das letztens mal gehört und das fand ich persönlich sehr beeindruckend. Da sagte jemand, wenn andere Menschen sagen können, dass sie an den Gott glauben, dessen Sohn Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist, dann glauben wir an den gleichen Gott, sonst nicht. Und das kann keine andere Religion sagen. Von daher sind Religionen sehr unterschiedlich. Es ist nicht nur die Frage, der Weg ist das Ziel, irgendwas muss ich glauben und irgendwann komme ich dann bei Gott an, sondern Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung, die Menschen treffen möchten, wenn sie sagen, ich möchte, dass Gott in meinem Leben, dass er mir zeigt, was ich tun soll. Dann ist die erste entscheidende Frage, bist du überhaupt bereit, an Gott zu glauben und ihn in dein Leben hineinzunehmen? Die zweite Entscheidung, die wir im Leben treffen, viele von euch haben das schon getroffen und sind schon darüber hinaus, ist die Frage des Berufs oder auch der Aufgabe, die ich wahrnehme. Wie setze ich meine Arbeitskraft ein? Als junger Mensch, als alter Mensch, jeder hat noch eine gewisse Arbeitskraft. Vielleicht sagt der eine, ich kann jetzt nicht mehr in der Gemeinde aktiv mitarbeiten, aber ich kann mit Leuten telefonieren, ich kann für Leute da sein. Also ich glaube, es gibt einfach eine Aufgabenverschiebung. Aber die Frage ist halt, wo setze ich meine Arbeitskraft ein? Wenn man über Arbeit nachdenkt, dann kommt ja manchmal der Gedanke, dass Arbeit immer belastend ist. Arbeit ist immer schwierig und dass eigentlich ja die Arbeit eine Folge der Sünde ist. Weil Adam und Eva das damals nicht gemacht haben, was Gott wollte, deswegen muss der Mensch arbeiten. Das stimmt nicht. Die Arbeit gab es schon vor der Sünde. Denn Gott hat dem Menschen den Auftrag gegeben, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Also Gott überträgt dem Menschen schon vor dem Sündenfall eine Aufgabe und Verantwortung für diese Aufgabe und sagt, ich möchte, dass du dich irgendwo einsetzt. Ich möchte, dass du eine sinnvolle Aufgabe in deinem Leben hast. Das muss jetzt nicht unbedingt der Beruf sein, aber der Beruf prägt uns nun mal 40 Jahre unseres Lebens. Was mache ich? Wo setze ich mich wirklich ein? Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir nicht nur irgendwie arbeiten, sondern dass Gott möchte, dass wir eine Arbeit haben, die uns auch erfüllt, die uns Freude macht. Das meine ich auf der einen Seite im Beruf, aber auch in seinem Reich. Und mir ist durchaus bewusst, dass viele Menschen heute keine Arbeit haben und viele Menschen auch mit dem Druck, der durch die Arbeit ausgelöst wird, psychisch nicht zurechtkommen, dass das schwierig ist. Aber ich glaube, beides sind Dinge, die Gott letztendlich nicht eingeplant hat und letztlich die durch den Menschen verursacht werden. Ja, nämlich Menschen, die Gottes allgemeinen Willen nicht folgen, dass wir andere Menschen achten sollen und die im Prinzip andere Leute ausbeuten, wo der Wert, Geld und Besitz über den einzelnen Menschen gestellt wird und so letztendlich für viele Probleme sorgt, die der kleine Mensch dann tragen muss. Aber Gottes generelle Wille bei der Arbeit ist, dass es etwas ist, was uns Freude macht und was uns erfüllt. Und neben der Frage, was ich eigentlich kann, ja, wenn man manche Leute ans Klavier setzen würde, dann hätten wir ein Problem beim Singen. Wenn wir andere Leute sagen würden, kümmere dich mal darum, dass hier schön dekoriert ist, da würden wahrscheinlich eher Leute weglaufen, als dass sie hier bleiben, weil es eben nicht schön ist. Also es geht darum, welche Gaben und welche Fähigkeiten habe ich. Aber neben diesen Fähigkeiten geht es, glaube ich, auch darum, ich möchte das tun, was Gott von mir möchte. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, als Christ können wir im Beruf, in so ziemlich jedem Beruf arbeiten. Zugegeben, Glücksspiel oder Drogendealen sind vielleicht nicht die geeigneten Berufe. Aber letztendlich, ob du im Büro oder im Krankenhaus, in der Schule, im Inland oder im Ausland arbeitest, mit Menschen oder mit Maschinen arbeitest, ob du sagst, ich bin der Typ, ich kann total gut auf Menschen zugehen, oder ob du sagst, ich bin der Typ, der total gerne im Hintergrund irgendwelche Pläne macht. All das sind Dinge, die wir für Gott einsetzen können. Und Gott lässt dir hier grundsätzlich die Wahl. Ja, er sagt, setze dich da ein, denn ich möchte, dass du glücklich wirst. Setze dich mit den Dingen ein, die du gerne machst. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, diese Dinge auch mit ins Gebet zu nehmen. Diese Anliegen, die uns für unser Leben prägen, die unseren Alltag prägen, ins Gebet zu nehmen und Gott zu fragen, was sind die richtigen Wege? Öffne mir eine Tür oder schließ mir eine Tür, wenn ich auf dem richtigen bzw. auf dem falschen Weg unterwegs bin. Im Römerbrief können wir lesen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gehen wir nochmal in die Berufswelt hinein. Eine Absage oder eine Kündigung kann durchaus auch ein Reden Gottes sein. Und es kann seinen Plan für mein Leben zeigen. Eigentlich brauche ich das, glaube ich, nicht zu erwähnen, aber ich tue es trotzdem. Natürlich geht es bei solchen Entscheidungen auch um meine eigene Leistung. Wenn ihr früher in der Schule so wart, dass ihr gesagt habt, ach, mich interessiert das nicht, ich mache keine Hausaufgaben, ich beteilige mich nicht, dann braucht man sich, glaube ich, nicht wundern, wenn man Jahre später auf dem Arbeitsmarkt nicht die besten Chancen hat. Und ich glaube, da ist ein ganz wichtiges Zusammenspiel zwischen dem eigenen Verhalten, dem Stichwort mein freier Wille, und dem Willen Gottes. Vielleicht ist Gottes Wille, dass ich etwas Bestimmtes erreiche, aber durch mein eigenes Verhalten stelle ich mich denen im Weg und sage, nein, ich sag's nicht, aber irgendwo mache ich es dann, dass ich diesen Weg nicht gehen kann und will. Und ich glaube, manchmal treffen wir auch Entscheidungen im Leben, die gar nicht Gottes generellen Willen entsprechen, mit denen wir Jahre später noch kämpfen müssen. Und wir können dabei aber nicht versuchen, jede schwierige Situation jetzt Gott anzulasten und zu sagen, Gott, wie kannst du das zulassen? Und ich glaube, manche Situationen, die wir haben, ist auch eine konkrete Folge von unseren eigenen Entscheidungen. glaube, für unsere Aufgabe, für unseren Beruf und das, was wir tun, wo wir unsere Arbeitskraft einsetzen, steht nicht so sehr im Vordergrund die Frage, was wir tun, sondern vielmehr, wie wir dort als Christ wirken. Ja, also es ist viel wichtiger, wie lebe ich, als die Frage, was tue ich eigentlich in meinem Leben? Die dritte Entscheidung, die für viele, nein, nicht für viele, eigentlich für alle Menschen ganz wichtig ist, ist die Frage nach einem Partner. Und auch hier sind wir in vielen Punkten frei zu entscheiden. Denkt mal zurück an die Zeit, als ihr euren Partner kennengelernt habt. Oder ich gehe noch einen Schritt zurück. Es ist ja auch eine Entscheidung. Möchte ich überhaupt einen Partner oder möchte ich das nicht? Die zweite Frage ist dann, wie habt ihr euren Partner ausgesucht? Ihr habt doch bestimmt Kriterien gehabt, wo ihr gesagt habt, das gefällt mir nicht. Soll das aussehen? Soll der Mensch groß oder klein sein? Soll er blond oder braunhaarig sein? Der Charakter, humorvoll, zielstrebig, all das sind ja Dinge, die man sich irgendwo im Vorfeld überlegt. Und viele Sachen sind natürlich auch mit einer unterschiedlichen Gewichtung zu sehen, aber sie spielen, glaube ich, dabei alle eine Rolle. Und ich glaube, in der Bibel finden wir auch zu dieser Frage sehr viele Dinge. Ich weiß, dass viele von euch schon den Partner haben und seit vielen, vielen Jahren mit ihrem Partner zusammen sind. Trotzdem möchte ich das auch als Exemplar nehmen, um zu erklären, wie Gottes Wille erkannt werden kann. Ich glaube nämlich, in der Bibel finden wir sehr viele Richtlinien, gerade auch zu diesem Thema. Das Erste, was Gott in seinem Wort sagt, wo man heutzutage ja auch nicht mehr ganz sicher sein kann, ist das Thema, es geht bei einer Partnerschaft um Mann und Frau. Ich sage das, weil es ja mittlerweile auch homosexuelle Paare getraut werden. Ja, aber nach Gottes Wort, Matthäus 19, Vers 4 bis 6, Jesus aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, der am Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ja, es ist Gottes klarer Wille, den er hier in der Bibel sagt. Und wir können uns überlegen, ob wir diesen Willen Gottes befolgen wollen oder eben nicht. Mit allen positiven wie negativen Konsequenzen. Aber Gott lässt uns die Wahl. Der zweite Punkt, den Gott in seinem Wort zu diesem Thema sagt, ist, dein Partner sollte auch Christ sein. Im 2. Korinther 6, Vers 14 bis 15 schreibt Paulus, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Auch hier ist Gottes Wille in der Bibel eindeutig. Und auch wir können wieder entscheiden, ist mir das wichtig? Möchte ich das machen oder möchte ich das nicht tun? Und ich glaube, es sind Fragen, die uns bewegen, wenn wir über Gottes Willen nachdenken. Was möchte Gott eigentlich mit meinem Leben anfangen? Vielleicht bereitet Gott dich durch deine Ausbildung, durch deinen Partner, auf einen Missionsdienst im Ausland vor, weil er dich in ein paar Jahren berufen will. Bis dahin gilt es, glaube ich, Gott dort treu zu dienen, wo wir gerade sind. Ich habe das eben schon gesagt, Mose wurde mit 80 Jahren berufen. Ja, stellt euch mal vor, Gott kommt jetzt zu euch und sagt, in ein paar Jahren möchte ich, dass du die und die Aufgabe übernimmst. Ja, mit 80 Jahren, da denken viele schon daran und sagen so, ich habe eigentlich meinen Dienst für Gott getan. Jetzt reicht es. Jesus selber wurde mit 30 Jahren ungefähr aktiv. Hudson Taylor mit 21 Jahren. Also das Alter, wann Gott Menschen beruft, spielt eigentlich keine Rolle. Aber Gott hat einen Plan für unser Leben und diese Pläne sind sehr verschieden. Wichtig ist, glaube ich, dass wir in jeder Lebenssituation bereit sind, auf Gott zu hören und seinen Willen zu tun. Ich glaube, dass du Gott in dem Maße erfahren wirst, wie du ihm Raum in deinem Leben gibst. Wenn du in bestimmten Bereichen deines Lebens sagst, Gott, ich möchte nicht, dass du da reinkommst, dann ist Gott Gentleman genug, um zu sagen, okay, mache ich nicht. Aber ich glaube, dann wirst du Gott auch nicht erfahren. Wenn du Gott ablehnst, wird Gott sich dir auch nicht aufdrängen. Wenn du in bestimmten Situationen nicht auf das Reden von Gott hörst, dann muss man sich, glaube ich, auch nicht wundern, wenn man zum Teil Jahre später plötzlich vor Problemen steht. Ich glaube, dabei gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, selbst wenn wir uns falsch entscheiden, wenn wir nicht das tun, was eigentlich Gottes Willen und Gottes Plan entspricht, dass Gott weiter mit uns geht, dass Gott uns festhält, dass er uns nicht loslässt und dass er uns auch gerne Schuld vergibt, wenn wir erkennen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Die schlechte Nachricht ist, dass die Folgen von Sünde nicht unbedingt immer weggenommen werden. Ein kleines Beispiel. Wenn du irgendwann mal etwas gestohlen hast und dafür eine Strafanzeige bekommen hast, du bittest Gott um Vergebung, wird Gott dir das vergeben. Ja, er wird es so behandeln, als ob es nicht mehr da ist. Aber in unserem deutschen Staat wird die Strafanzeige weiter bestehen bleiben. Das heißt, die Folge der Sünde, die muss ich teilweise dann noch später tragen. Auch wenn ich vor Gott dastehe und Gott sagt, ja, es ist vergeben und es ist vergeben und vergessen. Ja, aber die Folgen der Sünden, die kann in unserem Leben durchaus noch zutage treten. Gott wird dir durch solche Situationen durchhelfen, aber er macht sie nicht alle ungeschehen. Und zum Abschluss möchte ich gerne nochmal kurz darauf eingehen, wie wir Gottes Willen hören können. Wie spricht Gott eigentlich zu uns und wie zeigt er uns seinen Plan? Ich glaube, an erster Stelle steht die Bibel. Das ist das Wort Gottes, was er uns gegeben hat. Das ist sein Reden. Und es gibt viele Momente, wo wir merken, Gott spricht mich gerade an. Wenn man in der Bibel liest, dann kommen plötzlich Stellen, die man schon 100-mal gelesen hat, und plötzlich sprechen sie in das Leben hinein. Deswegen fang an, in der Bibel zu lesen. Frage Gott. Bitte ihn, seinen Willen zu zeigen. Bete ihn an. Frage ihn, dass er vielleicht Türen auf falschen Wegen schließt und sagt, das ist nicht dein Weg, geh einen anderen Weg. Ich glaube, dass Gott durch die Bibel spricht, durch persönliche Gespräche mit anderen Christen, aber manchmal auch mit anderen Menschen. Im Gottesdienst, durch Predigten, Römer 12, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich glaube, Gott nutzt auch manchmal Musik, die wir hören, oder Träume. Wenn man morgens aufwacht und denkt, boah, was habe ich denn heute Nacht geträumt? Dass Gott sagt, ich nutze diese Dinge, um zu euch zu sprechen. In Joel 3, Vers 1 gibt Gott eine Verheißung und sagt, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Also Gott verspricht, dass er weiter zu uns Menschen sprechen wird. Und ich glaube, wenn Gott etwas sehr Konkretes von dir möchte, dann wird er dir das zeigen. Meistens mindestens durch zwei seiner Redensarten, dass die Sachen irgendwo genannt werden und woanders nochmal bestätigt werden. Ich glaube, die Frage, der wir uns stellen müssen, wenn wir über Gottes Willen nachdenken, ist die Frage, bist du bereit, auf Gott zu hören, auch wenn sein Plan nicht deinem Willen entspricht? Ich glaube, es ist einfach, wenn Gottes Wille meinem Willen entspricht. Dann ist es einfach, Gottes Willen zu tun. Aber in dem Moment, wenn mein Wille ein anderer Wille ist als Gottes Wille, dann ist es gar nicht so einfach, Gott dazu folgen. Blaise Pascal, der Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung, diskutierte mal mit einem Ritter über den Glauben an Gott. Und dabei beklagt der Ritter sich, dass er endlich wissen will, was am Glauben an Gott dran ist. Weil entweder, wenn es Gott gibt, dann will er ihm folgen, und wenn es Gott nicht gibt, dann will er sein Leben einfach mal richtig genießen können. Und Pascals Antwort ist einfach und doch kompliziert. Er sagt zu diesem Ritter, du hast wahrscheinlich mehr Probleme mit dem, was du bei Gott verstehst und was du tun sollst, als dass du Probleme mit dem hast, was du nicht verstehst. Nochmal. Du hast wahrscheinlich mehr Probleme mit dem, was Gott von dir möchte, was du tun sollst, weil du es nicht möchtest, als dass du Probleme mit dem hast, was du nicht verstehst. Ich glaube, ein kleines Beispiel noch. Wir beten oft dafür, dass neue Menschen bei uns in den Gottesdienst kommen. Und das ist Gottes Wille. Ich glaube, dass Gott möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Nationen. Und da stelle ich jetzt mal die Frage, wir beten dafür, dass Menschen kommen, aber hast du in der letzten Woche jemanden eingeladen, zum Gottesdienst zu kommen? Ja, also ihr merkt, das Thema mein eigener Wille, manchmal meine Bequemlichkeit und der Wille Gottes, die schließen sich nicht aus, aber manchmal stehen wir Gott auch so ein bisschen im Weg, dass Gott wirken kann. Ich glaube, wir wollen Gottes Willen wissen, ja, und Gott zeigt uns das gerne. Aber oft sind wir eben so bequem, dass wir möchten, dass Gott lieber unseren Willen ausführt als seinen Willen. Und wenn wir jetzt gleich in die Zeit der Stille hineingehen, der Klaus-Peter ist genau pünktlich zurückgekommen, möchte ich euch einfach mal die Frage stellen. Könnt ihr das Vaterunser aufrichtig beten? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn wir nach Gottes Willen fragen, wenn du nach Gottes Willen fragst, dann sei auch bereit, Gottes Willen in deinem Leben umzusetzen. Amen.